Willkommen zu unserem zweiten Gottesdienst an diesem Sonntag. Ein herzliches Willkommen für alle Gäste, alle Freunde der Gemeinde und natürlich auch alle Mitglieder. Wir hören auf das Präludium. Wer in dieser Woche die Medien verfolgt hat, der hat von vielen Krisen gehört. In dieser Woche insbesondere von der Klimakrise. Wenn wir uns zu sehr darauf einlassen, laufen wir uns Gefahr, die Orientierung zu verlieren, ja, die Gefahr, ja, mutlos zu werden, uns zurückzuziehen. Deswegen hatte ich für heute einen Vers gesucht, der uns etwas Positives, Mutmachendes, Hoffnungsvolles weitergibt. Unter dem Stichwort Zuversicht hatte ich gesucht und einen Vers gefunden aus Johannes 10, den Vers 28. Da spricht Jesus und angesprochen sind alle Kinder Gottes: Ich gebe ihnen ewiges Leben. Das hat Jesus uns verheißen. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Jeder Christ hat schon heute, so wie er hier sitzt, das ewige Leben. Er muss noch eine Zeit auf dieser Erde leben, auch mit Höhen und manchen Tiefen, vielleicht auch mit Leid. Aber wir wissen, dann kommt eine ganz wundervolle Zeit, der neue Himmel, die neue Erde, das Leben bei Gott ohne Leid und Schmerz. Und schon heute haben wir die Gewissheit, wenn wir Kinder Gottes sind, wir gehen nicht verloren und niemand kann uns aus Gottes Hand reißen. Wir sind heute in Gottes Hand geborgen, heute und für alle Zeit. Gut ist es natürlich, wenn wir uns an Gott halten, denn wenn wir uns von ihm entfernen, dann laufen wir natürlich auch in diesem Leben mal Gefahr, dass Gott uns einfach laufen lässt und dass wir Schaden nehmen. Von daher ist es wichtig, dass wir uns heute in diesem Leben fest an Gott halten. Und dazu kommen wir ja auch zum Gottesdienst. In Vers 27 des Johannesevangeliums, in Vers 10 heißt es: Meine Schafe hören auf meine Stimme. Das ist ja wichtig, dass wir uns von Gott auch führen und leiten lassen, damit wir richtige und gute Wege auch für uns in diesem Leben finden. Und da heißt es weiter: Jesus spricht, ich kenne sie. Jesus kennt einen jeden von uns. Und sie folgen mir. Das ist wichtig, nicht nur auf Jesus hören, sondern ihm auch folgen. Und dann heißt es in einer neueren Übersetzung, das, was ich zum Teil schon vorgelesen habe: Ich schenke ihnen das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand wird sie mir entreißen, denn mein Vater hat sie mir gegeben und er, also Gott, ist mächtiger als alles andere. Und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Das ist unsere Gewissheit, die wir hier haben, heute und auch für die künftige Zeit. Wir wollen aufstehen und Gott danken. Ja, lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken. Wir leben in einer komplexen, schwierigen Zeit, auch wenn wir es hier in Deutschland noch recht gut haben. Aber auch wir sind darauf angewiesen, uns ganz nahe zu dir zu halten. Und dann wirst du uns auch in diesem Leben hier auf der Erde wunderbar führen und leiten. Es wird uns an nichts mangeln und wir werden gute Wege geführt werden, die auch andere zum Segen gereichen. Und darum bitten wir auch, dass wir zugerüstet werden, ja, dir zu dienen, dir nachzufolgen in diesem Gottesdienst. Und wir bitten dich auch jetzt noch, dass du alle Gottesdienste segnest in unserem Land, in Deutschland, in aller Welt und dass du die Christen ermutigst und stärkst, an dich zu glauben, dir nachzufolgen, auf dich zu hören, nicht so sehr auf das, was in den Medien immer Hauptthema ist, sondern wirklich auf dich zu hören und auch das Gute in dieser Welt zu sehen, das Gute auch, das du uns schenkst, und dir dann dankbar nachzufolgen. Darum bitten wir und bitten, dass du unter uns sein kannst, heute in dieser Stunde, die wir hier gemeinsam haben. Amen. Wir singen gemeinsam ein Lied: Du bist die Kraft, die mir oft fehlt. In der vergangenen Woche hatten einige Geschwister Geburtstag. Das waren Waldemar, Kirsten und Jörn. Und heute hat von den Kindern Aaron Geburtstag. Für alle, die Geburtstag hatten, ein Bibelwort. Das ist aber auch durchaus für uns ein gutes Wort. Es heißt in Römer 12, Vers 2, fügt euch nicht ins Schema dieser Welt, sondern verwandelt euch durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr zu prüfen vermögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Gott will uns Gutes schenken in unserem Leben und Gott gibt auch die Möglichkeit, das zu erkennen. Das wünschen wir allen, die Geburtstag hatten, und uns natürlich auch. Dann sage ich auch jetzt im zweiten Gottesdienst an, dass der Kindergottesdienst am nächsten Sonntag ein Laternenlaufen anbietet. Treffen ist kommenden Sonntag um 16.45 Uhr hier an der Gemeinde. Eingeladen sind Kinder mit ihren Eltern und eine Laterne ist dann mitzubringen. Die Kinder werden einen Spaziergang machen, Lieder singen und dann gibt es Würstchen und Kinderpunsch. Im Foyer liegt eine Liste aus, da kann man sich eintragen. Und wer Fragen hat, kann sich an Luca oder an Eduard wenden. Also kommenden Sonntag Laterne laufen. Dann möchte ich die Gemeindemitglieder und auch Freunde der Gemeinde einladen zur Mitarbeiterkonferenz am Freitag 19.30 Uhr. Die Mitarbeiter berichten dann aus ihren Gruppen, rückblickend, aktuell und auch, was vorausschauend geplant ist. Es wird bei diesen Konferenzen oder Treffen auch immer deutlich, dass es noch Aufgaben gibt, die getan werden können in der Gemeinde. Also jeder ist eingeladen, der auch eine Aufgabe in unserer Gemeinde sucht, auch wenn er noch keine hat. Am kommenden Samstag ist um 10 Uhr Treffen für den Infostand. Also das Treffen beginnt um 10 Uhr hier in der Gemeinde mit Gebet. Und dann gehen einige oder vielleicht auch alle in die Fußgängerzone und laden die Menschen zu Jesus ein. Dann möchte ich an dieser Stelle noch danken allen, die gebetet haben für das gestrige Treffen des Deutschen Christlichen Technikerbundes. Heinz hat mir berichtet, dass es dort gute Vorträge gegeben hat. Wer nicht da war, der hat etwas verpasst. Dann kann man sich heute noch melden, wenn man etwas beitragen möchte zu den Weihnachtsgottesdiensten, also an Heiligabend. Wir werden ja kein Musical haben und da wird es aber wohl Wort- und Liedbeiträge geben und Regina koordiniert das alles. Also wer da eine Idee hat, sollte sich heute noch an Regina melden. Es besteht allerdings kein Anspruch, dass die eigene Idee dann umgesetzt werden kann, weil das Ganze soll ja auch zueinander passen und auch nicht zu viel werden. Aber meldet euch da gerne bei Regina. Ja, nach dem Gottesdienst kann eine Kollekte zusammengelegt werden in das Kästchen im Foyer. Die Kollekte ist bestimmt für die Arbeit der Gemeinde. Dann ist mir vorhin noch ein Gebetsanliegen weitergegeben worden. Lydia hat momentan mehrfach gesundheitliche Probleme gehabt und es ist nicht klar, was da die Ursache ist. Sie war auch schon auch aktuell in ärztlicher Behandlung und die Ursache ist noch nicht festgestellt worden. Das macht ihr natürlich Sorge und Luca auch. Und da bitte ich, dass wir doch jetzt eben aufstehen und auch für Lydia beten. Ja, lieber Himmel, wir möchten dir unsere Schwester Lydia anbefehlen mit ihren gesundheitlichen Problemen und du weißt, dass sie bei Ärzten war und dass die Diagnose noch unklar ist und wir möchten dich bitten, dass du da hilfst, dass die Ursache erkannt wird und dann auch behandelt wird. Und ja, wir möchten dir da auch die ganze Familie anbefehlen, Luca, der dadurch auch im Moment mehr Aufgaben wahrnehmen muss, segne du auch ihn und die Kinder und schenk du ihnen viel Glauben in dieser Situation, aber auch deine Hilfe. Darum bitten wir dich. Amen. Bevor wir jetzt auf die Predigt hören, singen wir als Versammlung 2 Lieder und soweit uns das möglich ist, stehen wir dazu auf.
Liebe Gemeinde, was denken die anderen über mich? Das ist eine Frage, die uns beschäftigt, und zwar, ich denke mal, die allermeisten von uns. Was denken die anderen über mich? Manchmal kann diese Frage ganz schön mächtig werden, dass man eigentlich alles, was man tut, nur noch unter dieser Fragestellung sieht. Was denken die jetzt von mir? Da ist zum Beispiel ein Mann, der ist auf einer Fete gewesen, und der hat da viel erzählt und hat so geschnackt von seinem Leben. Und jetzt wacht er am nächsten Morgen auf und er überlegt, war das gut, dass ich so viel erzählt habe? Oder haben die anderen gedacht, Mensch, der ist ja völlig, sprengt er hier die Party mit seinen blöden Erzählungen. Der hätte auch mal andere fragen können. Der hat so viel geredet, was ist das für eine Laberbacke? Ja, denken die jetzt so über mich? Weiß man nicht. Oder eine Dame, die hat sich ein schönes Kleid gekauft und jetzt ist sie da auf der Feier und fragt sich, naja, ist das wirklich gut? Ja, im Geschäft, da habe ich mich so sicher gefühlt, dass das gut aussieht und jetzt, naja, ich weiß auch nicht. Und da hinten läuft noch eine rum, die hat so ein ganz ähnliches Kleid. Ich meine, wie wirkt das denn so, ne? Als ob wir hier von der Stange irgendwas kaufen würden oder so. Und dann kommen die Zweifel und man fühlt sich unsicher. Ich denke, das kennt jeder von uns auf der einen oder anderen Seite. Das Urteil der anderen lässt uns einfach nicht kalt. Und so ein bisschen ist das auch gut. Wenn uns das völlig egal wäre, was andere von uns denken, dann würden wir uns auch dementsprechend benehmen. Und das wäre nicht gut, wenn es keinerlei Rücksicht mehr geben würde, wenn man nie mehr sich überlegt, naja, passt das jetzt, was ich sage, was ich mache, wie empfinden das andere? Das ist ja schon auch eine wichtige Fragestellung. Aber diese Frage kann eben auch ganz schöne Macht über uns gewinnen und dann haben wir Menschenfurcht. Dann beschäftigt uns das mehr, was Menschen sagen, als das, was Gott sagt oder was richtig ist. Dann sind wir einfach davon so dominiert. Und das ist ein sicheres Rezept, um unglücklich zu werden. Also wer heute Morgen irgendwie einen Tipp haben möchte, wie er sein Leben ein bisschen unglücklicher gestalten könnte, mein Vorschlag wäre, versuch es allen recht zu machen. Da wirst du sicherlich so manches Glück in deinem Leben dann auch verlieren oder es wird sich mindern, wenn du immer versuchst, es allen recht zu machen. Weil das klappt einfach nicht, das geht nicht. Und wenn du das immer versuchst, gehst du daran auch kaputt. Und darum mahnt uns die Bibel vor Menschenfurcht, vor dieser übermächtigen Frage, was denken die anderen? Und dazu lese ich euch einen Bibelvers vor, einen Text aus dem Sprüchebuch ist der. Sprichwörter, 29. Kapitel, Vers 25. Sprüche 29, Vers 25, da heißt es, sich vor Menschen fürchten bringt Gefahr, auf den Herrn vertrauen bringt Sicherheit. Nochmal. Sich vor Menschen fürchten bringt Gefahr. Auf den Herrn vertrauen bringt Sicherheit. Also der Vers mahnt uns davor, dass wir uns vor Menschen fürchten. Menschenfurcht bringt Gefahren. Es ist einfach so, dass wenn wir immer fragen, was andere von uns denken, dass das eine ganz große Unsicherheit in unser Leben bringt. Kommen wir schon mit so einem unguten, unsicheren Gefühl irgendwie zu den anderen und denken, naja, wahrscheinlich werde ich kritisch gesehen, wahrscheinlich wird jetzt über mich getratscht und die mögen mich eigentlich gar nicht. Und mit dieser Einstellung gehe ich dann zu den anderen und suche Belege, unbewusst suche ich Belege für diese Einstellung und ich finde sie en masse. Bringe ich vielleicht meinen Müll raus und treffe den Nachbarn und sag, ach hallo Herr Nachbar, schön Sie hier zu treffen, wie geht's Ihnen denn? Und der Nachbar ganz mürrisch sagt, ja, ja, gut, und verschwindet wieder in seiner Wohnung. Und ich denke, ja, das ist der Beleg. Ne? Keiner mag mich, die ganze Nachbarschaft ist gegen mich eingestellt. Ich bin so ein gebranntes Kind, mit mir will keiner sprechen. Dabei hat das einen ganz anderen Hintergrund gehabt. Der Nachbar wurde letzte Woche gekündigt, hatte eine schlaflose Nacht und jetzt ist er völlig mit den Gedanken woanders. Und als ich ihn gefragt habe, wie es ihm denn geht, hat er einfach ja, ja gesagt und ist wieder in seine Wohnung gegangen. Hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Aber weil ich mit so einer gewissen Einstellung daran gegangen bin, münze ich das auf mich. Das verunsichert stark, ja, weil wir überall solche Belege finden könnten, ja, wo jemand an mir vorbeigeht und mich nicht grüßt oder kurz angebunden ist oder was. Und wenn ich immer denke, das liegt an mir, dann bin ich stark verunsichert. Und selbst wenn da eine Meinung ist, die mich ganz objektiv und auch direkt meint, nicht objektiv, sondern direkt meint, muss ich mir klar werden, dass die Meinung anderer selten objektiv richtig ist. Und wenn ich das alles für bare Münze nehme und sofort sage, ja, das mache ich, dann gerate ich in große Schwierigkeiten, weil ich viele Dinge tue, die gar nicht richtig sind. Wenn dir jemand anders so direkt etwas sagt, dann hat das ganz häufig mit ihm selbst zu tun. Ja, es ist eine Meinung aus seiner Perspektive und das ist die Perspektive, unsere Perspektive ist häufig bestimmt dadurch, dass wir sagen, was nützt mir das? Ja, das ist oft die Fragestellung, nach der wir unsere Urteile fällen. Ist das gut für mich? Ja, wenn jetzt jemand sagt, ja Niklas, du bist ein toller Pastor, du predigst toll, dann sage ich, du bist ein super Gemeindemitglied, ja? Weil es ja mir sehr gut gefällt, wenn ihr mich lobt. Und wenn jemand vielleicht etwas Kritisches anmerkt, dann sage ich, nee, also du bist ja kein gutes Gemeindemitglied. Das ist ein Urteil rein unter der Fragestellung, was nützt mir, was ist für mich angenehm. Und so fällen wir die allermeisten unserer Urteile. Das heißt, was andere zu dir sagen, ist nicht einfach objektiv richtig, sondern das ist deren subjektive Sichtweise. Da rauscht ein Mann mit 50 durch die 30-Zone, weil er schnell nach Hause möchte. Und auf einmal taucht da vor ihm eine Frau im Wagen auf und sie fährt 30. Und er mit seinen 50 muss abbremsen und ist stinkesauer und schimpft und sagt, ja, was bist du hier, Fahrschülerin? Willst du mir was vorfahren? Was soll das? Gib Gas. Und die Frau sieht das im Rückspiegel, wie der Mann sich aufregt und denkt, oh, jetzt muss ich auch ein bisschen hier Gas geben und fährt 40. Sie wäre objektiv im Recht gewesen, ne? 30 Zone, da fährst du 30 und 50 zu fahren ist falsch. Ja, aber sie hat sich darauf eingelassen und fährt 40, obwohl es falsch ist. Also das ist die Gefahr, dass wir uns, wenn wir uns anderen Meinungen einfach so ausliefern. Und das kommt auch oder führt auch häufig zu einem Dilemma. Denn es ist so, dass ja ganz unterschiedliche Meinungen auf uns einprasseln und selbst wenn man es wollte, man könnte sie nicht unter einen Hut bringen. Also da haben wir unsere Frau, die fährt jetzt 40 durch die 30-Zone. Und dann fährt sie an einem Spielplatz vorbei und da stehen zwei Muttis und unterhalten sich und sehen da, wie die zwei Autos da mit 40 durchrauschen und sind völlig empört. Also wie kann man sowas machen? Hier gehen unsere Kinder über die Straße und die fahren hier mit 40 durch. Sag mal, sind die noch ganz dicht? Ist denen das Leben unserer Kinder völlig egal? Und auf einmal hat diese Frau, die ja nur den Mann hinter sich zufriedenstellen wollte, zwei neue Kritiker dazu gewonnen. Und so ergeht es uns, wenn wir versuchen, es anderen recht zu machen. Es funktioniert einfach nicht. Das sind die Gefahren der Menschenfurcht und davor warnt uns die Bibel. Sie sagt, wenn ihr auf Menschen baut, dann seid ihr immer verunsichert, weil ihr nie wisst, was die anderen denken. Ihr lasst euch auch zu falschen Entscheidungen bringen, weil die Meinung anderer nicht objektiv richtig ist, sondern rein subjektiv aus deren Sicht gesprochen. Und ihr geratet in ein großes Dilemma, weil ihr anderen nie alles recht machen könnt. Das geht rein theoretisch nicht. Ja, der eine sagt, zieh was Grünes an, der andere was Rotes. Du kannst nur eine Sache anziehen. Also erkennt die Gefahren der Menschenfurcht, heißt es hier in unserem Text, und löst euch davon. Wer es versucht, allen recht zu machen, den zerreißt es. Und wir als Christen haben eine Alternative. Das ist das Schöne. Wir müssen nicht in der Menschenfurcht bleiben, sondern wir haben eine Alternative. Und davon spricht hier unser Vers im zweiten Teil. Er sagt, zunächst sich vor Menschen fürchten bringt Gefahr, auf den Herrn vertrauen bringt Sicherheit. Wir haben also die Möglichkeit, diese Menschenfurcht Stück für Stück abzubauen und uns ganz auf Gott zu verlassen und ganz auf ihn zu vertrauen. Das heißt, dass wir unseren Selbstwert nicht mehr darauf gründen, was andere meinen, sondern auf Gott allein. Gott sagt ja in der Bibel ziemlich deutlich, wie er über dich denkt. Das heißt da, dass du geschaffen bist nach seinem Ebenbild und dass er dir das Prädikat gibt, es ist sehr gut. Weiß nicht, es gibt ja diese Stiftung Warntest und die gibt ja immer diese Labels raus und wenn dann ein Produkt mit sehr gut getestet wurde, dann freut sich aber die Firma riesig, ne, weil das große Umsatzsteigerung mit sich bringt. Und so haben wir ein Qualitätssiegel, aber nicht von Stiftung Warntest oder irgendwelchen anderen menschlichen Organisationen, sondern von Gott. Er sagt, ich habe dich so, wie du bist, geschaffen und gewollt. Und das Ganze wird auch noch gesteigert, wenn wir überlegen, dass Gott bereit war, seinen Sohn für dich hinzugeben, in den Tod zu geben. Wenn wir uns das mal überlegen, für wen würdest du sterben? Wir Eltern vielleicht für unsere Kinder, vielleicht. Ja. Aber dann war es das auch schon. Und wenn wir das einmal überlegen, dass Jesus bereit war, sich für jeden von uns dahin zu geben, was uns das für einen Wert beimisst, das ist so, wie Gott über dich denkt. Das ist das, was Gott für dich tut. Und da sollten wir uns schon reiflich überlegen, ob wir jetzt unseren Selbstwert auf diese, also auf die Meinung Gottes bauen, ja, oder auf das Urteil irgendwelcher Menschen. Das Urteil anderer Menschen ist immer flüchtig. Gestern mochten sie dich, heute mögen sie dich nicht, morgen mögen sie dich nicht, übermorgen finden sie dich schon wieder klasse. Das geht immer hin und her, je nach Situation. Es ist einseitig, beruht immer auf der Frage, was nützt mir das Ganze? Und oftmals ist es moralisch sehr fragwürdig. Das ist das Urteil anderer Menschen über uns. Flüchtig, einseitig und oft moralisch fragwürdig. Und dagegen steht die Meinung Gottes, dass Gott ein Ja zu dir spricht. Und allein darauf sollten wir unseren Selbstwert gründen, nicht auf das, was andere sagen. Wir sollten darauf hören, was Gott für einen Auftrag für unser Leben hat. Nicht wie andere, was andere sagen, was wir tun sollen, sondern welchen Auftrag gibt Gott dir? Und er sagt zu dir, sei du selbst. Das klingt jetzt ein bisschen komisch vielleicht, aber Gott hat dich ja aus einem ganz bestimmten Grund so konstruiert, wie du bist. Und er hat dich so gebaut und gemacht, damit du mit diesen Fähigkeiten, die du hast und mit der Persönlichkeit, die er dir geschenkt hat, für ihn und sein Reich wirkst. Und das sollst du entfalten. Du sollst nicht jemand anders sein, was andere von dir wollen, was andere für Ansprüche an dir stellen, die dir vielleicht gar nicht entsprechen. Also lieber Fisch, du sollst schwimmen, du sollst nicht fliegen. Ja, fliegen ist eine klasse Sache für Vögel, aber nicht für Fische. Und wenn Gott dich als ein Fisch konstruiert hat, dann sollst du schwimmen, und zwar richtig gut, aber nicht fliegen. Lieber Vogel, du sollst fliegen und nicht schwimmen. Schwimmen ist gut für Fische, aber nicht für Vögel. Und wenn Gott dich als Vogel konstruiert hat, dann sollst du fliegen. Also das, was Gott in dich hineingelegt hat, das soll sich entwickeln, das sollst du tun. Wir wollen auf den Herrn vertrauen und nicht uns vor Menschen fürchten. Und da haben wir auch eben dieses wunderbare Werkzeug in der Hand, nämlich das Wort Gottes. Eine Richtschnur, die ganz objektiv hier sagt, wo es lang geht, wo Gott uns Impulse gibt, ein Kompass für unser Leben. Wer einen Kompass hat, der braucht nicht ständig darauf hören, was andere ihm sagen. Der kann in diesen Kompass schauen und weiß, zumindest mal grundlegend, was richtig und was falsch ist. Wenn wir darauf hören, was andere uns sagen, dann wird das ein Riesenwirrwarr. Die sagen heute dies, morgen das, übermorgen wieder was ganz anderes. Und wir haben das Wort Gottes und darauf sollten wir vertrauen. Das ist unsere Richtschnur. Das ist das Einzige, was bei Menschenfurcht hilft. Dass wir anstatt auf Menschen zu schauen, dass wir auf Gott vertrauen, unser Vertrauen ganz auf ihn setzen. Und annehmen, dass er uns geschaffen hat, dass er uns so sehr liebt, dass er für uns gestorben ist. Dass das unser Selbstwertgefühl prägt. Dass wir den Auftrag, den Gott uns gibt, annehmen, ja, und sagen, ich möchte mit meinen Fähigkeiten, mit meiner Persönlichkeit dienen. Dass wir immer wieder die Bibel als Maßstab heranziehen und dann brauchen wir nicht ständig darauf hören, was andere heute sagen oder morgen wieder was ganz anderes. So können wir eine Sicherheit gewinnen, eine Sicherheit in Gott. Und wenn wir das haben, wenn wir so in Christus gegründet sind, dann können wir auch richtig und in guter Weise mit menschlicher Kritik umgehen. Und das möchte ich nicht sagen, dass das, was andere uns spiegeln, dass das völlig wertlos ist. Das wäre nicht gut, wenn wir einfach sagen, das interessiert mich nicht, wie andere darüber denken, was ich mache oder wie ich mich verhalte. Ganz im Gegenteil, das sollten wir annehmen, aber eben von dieser Basis aus. Die Meinung anderer ist nicht egal, sondern Feedback ist wichtig aus der Gemeinde, von Freunden, was die uns sagen. Doch an dieser Stelle gilt eben das, was Paulus mal gesagt hat, als er schrieb, prüft alles, das Gute aber behaltet. Also das, was andere Menschen mir sagen, das ist wichtig, aber ich muss es prüfen. Und wir sollten es anhand von mehreren Kriterien prüfen. Man könnte sagen, man kann es durch drei verschiedene Siebe sieben. Jeweils eine Fragestellung, wo man gewisse Sachen aussieben kann, was andere Leute uns so sagen. Das erste wichtige Sieb ist, dass ich destruktive Kritik aussiebe. Also destruktive Kritik ist alles, was so pauschal und allgemein daherkommt. Du bist blöd. So, ja gut, was soll ich jetzt machen? Ne? Was soll man dazu sagen, du bist blöd? Ich war blöd, bin blöd, wird immer blöd sein. Da kann man dann nichts mehr machen, ne? Das ist dann einfach so. Das ist einfach nur destruktive Kritik und das können wir sofort aussieben und wegwerfen. Also Kritik muss konkret sein. Wenn ihr sagt, Niklas, also du predigst 25 Minuten. Es wäre aber besser, du predigst 20 Minuten, ja, weil nach 20 Minuten können 90% nicht mehr aufpassen. Deswegen sind die letzten 5 Minuten umsonst. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, sei dahingestellt, aber das ist zumindest mal konkrete Kritik. Daran kann man etwas ändern. Danach kommt das Ganze durch ein zweites Sieb. Und zwar anhand der Frage, stimmt diese Kritik grundsätzlich überhaupt? Und da brauchen wir eben das Wort Gottes, um klar zu schauen, was ist eine richtige Kritik. Denn Kritiken können durchaus konkret sein, aber falsch. Also wenn dein Chef zu dir kommt und sagt, ja, du machst deine Arbeit super, ist alles in Ordnung, aber wir müssen ab und zu auch mal ein krummes Ding drehen. Das geht so nicht, wir arbeiten mit der Steuerbehörde zusammen, da können nicht alle Angaben stimmen, die wir machen. Das ist einfach nicht möglich. Das ist konkreter Verbesserungsvorschlag, wenn man es so sehen will. Aber es ist natürlich anhand der Bibel nicht richtig. Und da muss es das zweite Sieb geben, wo wir einmal sieben und sagen, das gehört nicht dazu, das tue ich nicht, weil es nach Gottes Wort nicht in Ordnung ist. Dann brauchen wir aber noch ein drittes Sieb und das ist wichtig, das vergessen wir manchmal, Nämlich die Frage, ist es für mich persönlich dran? Auch das ist ein wichtiges Sieb, weil es durchaus konkrete Vorschläge gibt, die auch biblisch richtig sind, die aber für mich persönlich momentan nicht dran sind. Also, geh nach Afrika und diene dort als Missionar. Das ist ja ganz konkret. Es ist auch biblisch richtig. Geht in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker, keine Frage. Aber wir müssen schon prüfen, ist das für mich persönlich dran? Und da müssen wir eben im Gebet schauen, was ist meine Situation, was möchte Gott von mir? Und das ist ein drittes, wichtiges Sieb, wo wir alle Kritik und alles Feedback von anderen daran prüfen müssen. Wenn jetzt aber ein Feedback kommt und es übersteht diese drei Siebe, also mit anderen Worten, da kommt etwas, eine Kritik, die kann ich konkret umsetzen. Die ist von der Bibel auch richtig und die ist für mich persönlich auch dran. Dann sollten wir das auch tun. Es ist wichtig, dass wir auf sowas auch reagieren und auch danach handeln, dass wir kritikfähig bleiben. Was denken andere Menschen über mich? Diese Frage sind wir heute nachgegangen oder wie wir mit dieser Frage umgehen. Denn diese Frage ist ja in uns drinne und teilweise wird sie uns sehr, sehr wichtig. So wichtig, dass wir eine regelrechte Menschenfurcht entwickeln. Und da sagt uns eben die Bibel, löst euch von der Menschenfurcht. Das haben wir uns heute angeschaut und da möchte ich nochmal wichtige Punkte wiederholen. Die Bibel mahnt vor Menschenfurcht, weil Menschenfurcht macht uns total unsicher. Wenn wir immer darauf gucken, was denn andere von uns denken, dann werden wir stark verunsichert. Wir müssen uns auch klar machen, dass die Meinung anderer Menschen objektiv selten richtig ist. Es ist immer subjektiv geprägt, was der andere mir sagt. Deswegen muss es nicht komplett falsch sein, aber es ist immer aus einem bestimmten Blickwinkel herausgesagt. Und schließlich führt uns Menschenfurcht in ein Dilemma. Es ist unmöglich, es allen recht zu machen. Es geht rein theoretisch nicht. Es ist unmöglich. Und darum wird uns eine Menschenfurcht, wenn wir sie denn weiterhin praktizieren oder wenn wir es versuchen, allen recht zu machen, dann wird uns diese Menschenfurcht innerlich zerreißen. Und darum bietet uns das Wort Gottes diese Alternative an und sagt, fürchtet nicht Menschen, sondern vertraut ganz auf Gott. Das ist der Weg, den wir beschreiten sollten, dass wir versuchen, unseren Selbstwert ganz und gar auf Gott zu gründen. Sagen nicht, was andere über mich denken, ist wichtig, sondern wichtig ist, dass Gott mich geschaffen hat. Muss man mal überlegen, Milliarden mögliche Genkombinationen hat er so zusammengebastelt, dass du heute hier sitzen kannst. Das hat ja einen Grund, das ist ja auch irgendwie, das sagt ja etwas über dich aus, das gibt dir ja ein Qualitätssiegel. Gott sagt, du bist wunderbar geschaffen, sehr gut. Jesus ist für dich gestorben aus reiner Liebe. Auch das sagt etwas über deinen Wert aus. Und darauf sollten wir unser Selbstbild und unseren Selbstwert gründen. Wir sollten Gottes Auftrag erfüllen und nicht das machen, was andere Menschen von uns wollen und sagen, ja, du musst aber das werden und das machen und jenes, sondern wir sollten schauen, was möchte denn Gott von mir? Was für Gaben und Fähigkeiten hat er denn in mich hineingelegt? Und die möchte ich entfalten. Und wir haben dieses wunderbare Geschenk der Bibel, dass wir immer wieder schauen können, was ist denn eigentlich von Gott her richtig? Wenn wir das so tun, dann werden wir unsere Sicherheit immer weiter in Gott finden. Wir werden auf Gott vertrauen, uns in Christus gründen können und dann wird die Menschenfurcht Stück für Stück weiter nachlassen. Und wenn man das schafft oder wenn man diesen Weg geht, dann kann man offen sein für Kritik. Dann bläst ein Kritik nicht mehr um, sondern dann nimmt man die Kritik von anderen auf und prüft sie. Fragt sich, ist sie destruktiv oder ist das wirklich konkret konstruktiv? Stimmt es nach biblischem Maßstab, was der andere von mir will? Und ist es für mich persönlich dran? Dann habe ich die Freiheit, eine Kritik oder ein Urteil durch so ein Sieb laufen zu lassen und wenn das die Siebe passiert, dann auch wirklich umzusetzen. Gott lädt dich ein. Menschenfurcht wird dich zerreißen. Menschenfurcht wird dich immer unsicher machen. Aber die Einladung Gottes ist eben, dass du auf ihn vertraust, dass du dein Selbstwert wirklich ganz auf ihn gründest. Gott sagt, sich vor Menschen fürchten, bringt Gefahr. Aber auf den Herrn, auf mich zu vertrauen, das bringt Sicherheit. Amen. Ja, dieses Vertrauen und diese Sicherheit, von der dieser Vers spricht, die gewinnen wir dann, wenn wir immer wieder auch Gottes Nähe suchen. Das heißt, wenn wir beten. Und das wollen wir jetzt machen. Wir wollen die Nähe Gottes suchen als Gemeinde. Wir können laut oder leise beten, so wie du das möchtest. Und wir wollen diese Gebetsgemeinschaft, diese Gemeinschaft mit Gott dann im Vaterunser abschließen. Lasst uns beten. Lasst uns gemeinsam das Vaterunser beten und wir stehen dazu auf. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bleibt stehen, wir wollen gemeinsam unser Segenslied zusammen singen. Und zwar heißt das, bewahre uns Gott. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Nehmt noch einmal Platz. Wir wollen den Gottesdienst ausklingen lassen mit einem Instrumentalstück und ich wünsche euch eine gesegnete Woche.